This is Spice A-Rack, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 290. Heute mit riesengroßen, geilen Themen. Und zwar unter anderem Magic Arena und Universe Beyond, die Commander Unbannings und das Bracket Update und die neuen Secret Layer und die Preise vor allem davon. Wenn uns Zeit bleibt, ask us anything, aber ich glaube, die Themen sind sehr, sehr hot heute. Und an meiner Seite, wo wir gerade beim Thema hot sind, liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
Ja, sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich kann, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ich glaube, diese Folge wird nicht unbedingt die positivste Folge Radio Ravnica, weil gerade das Marvel-Thema und die Secret Lair Drops sind, glaube ich, wieder Stoff zum Diskutieren. Aber trotzdem sehr spaßige Themen auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, steigen wir auch schon ein mit dem Hinweis, dass wir, weil wir gefühlt sind von, holy, wo hab ich's denn hier?
Da. Muss noch ein bisschen drehen. Da.
In dieser schönen neuen Flasche von dem Holy Geburtstag. Hast du dein Paket auch schon bekommen?
Yes, ich habe den Litchi live on stream probiert. Und yes. Muss ehrlich mal sagen, es ist einer von denen, wo ich sage, ist nicht ganz meiner. Dafür gab's halt den Shark wieder oben drauf, der halt auch noch richtig gut ist. Also das war ganz cool. Und ich habe jetzt auch zwei, drei Leute gefunden, die den Litchi, also den Bunnyhasen, richtig, richtig hart feiern.
Sweet.
Und ja, das war schon ganz gut.
Ich habe schon am Samstag hatten wir Dungeons and Dragons und da habe ich schon so ein bisschen gescherzt, dass das jetzt so eine Double Rainbow Foil Version von dem Shaker ist.
War ja auch sogar mit Limitierung dabei. Ja.
Also. Definitiv, definitiv. Und wenn ihr euch diesen Shaker oder andere Sachen von Holy sichern wollt, dann schaut gerne mal vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart Geld mit den Codes Ravnica10, 10% auf euren Einkauf oder Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Unterstützt uns dabei indirekt, das heißt, wir können uns den Podcast finanzieren und immer weitermachen jede Woche. Und ihr habt die leckeren Getränke von Holy da am Start. Vielen, vielen Dank an Holy und vielen Dank an euch, wenn ihr uns darüber supportet. Dann würde ich mal sagen, springen wir ins erste Thema. Und zwar, die Marvel Magic the Gathering Sets werden nicht digital erscheinen. Wir haben einen Artikel vom 21. April von Blake Rasmussen. Through the Omen Path and Digital Universes Beyond Updates. Long story short ist, uns erwartet mit Marvel Spider-Man ein sehr großes Universe Beyond Set, was heiß erwartet ist. Anscheinend war Wizards of the Coast nicht in der Lage, die digitalen Kartenrechte an den Charakteren zu sichern. Und jetzt haben wir auf Magic Arena zwar das Set, weil es muss da sein, es ist standardlegal, das heißt, es kann nicht ausbleiben. Aber wir bekommen quasi ein gesamtes Set mit alternativem Artwork, mit anderen Namen, mit den gleichen Abilities, aber quasi dieselbe Karte in zwei verschiedenen Versionen. Also wenn ihr Spider-Man sozusagen. Nur heißen sie halt jetzt quasi Through the Omen Path. Also wir bekommen Spider-Man, das Booster-Set, Through the Omen Path in der Magic-Variante, auf Arena und auf Magic Online. Ich muss sagen, das klingt sehr als ein sehr unangenehmes Eingeständnis von Wizards of the Coast, oder? Was machst du daraus?
Also als die Sache gedroppt ist, natürlich wieder einen Tag, nachdem wir sogar ein paar Stunden, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, wie immer.
Natürlich.
War ich im Livestream und dann kam tatsächlich Ormus von Magic Blocks, Grüße gehen raus, in meinen Stream und hat das genau gepostet. Und ich so, hä? Haben wir 1. April? Wollt ihr mich verarschen?
Ja.
Und dann habe ich das angeklickt und meine erste Reaktion war, ich habe so laut angefangen zu lachen.
Ja.
Weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn so eine Aktion bringen? Vor allem, das muss einem ja das ist denen ja nicht seit gestern bewusst, sondern die müssen das Set ja so designt haben. Die haben ja jetzt schon Karten dafür rausgebracht. Das bedeutet, sie gehen willentlich den Weg ein, zu sagen, wir machen die Experience für Spieler und Spielerinnen schlechter, die zum Beispiel von Arena auf Magic transformen wollen oder in einem Pre-Release mit Spider-Man anfangen und sagen, hey, ich möchte das jetzt auf Arena spielen, weil ich habe von diesem Arena gehört und dann auf einmal ihre geliebten Spider-Man-Figuren nicht auf Arena haben. Und die gehen willentlich diesen Weg und sagen, das ist uns egal, das Paper-Set wird so viel Geld machen, dass wir das wollen.
Ja.
Und das finde ich so spannend, weil es ist ja auch, das muss man jetzt auch dabei sagen, es ist nur das Spider-Man-Set, es ist nicht das Avatar-Set und es ist vor allem nicht das Final Fantasy-Set.
Das heißt, hoffentlich spielt ihr nicht hauptsächlich auf Arena und seid große Marvel-Fans, denn gerade die Sets werden halt nicht rauskommen. Ich habe auch direkt das Video vom Tyrion Community College dazu gesehen. Und es ist wirklich ein crazy Schritt die Entwicklung von Universe Beyond, wo es erstmal nur die Walking Dead Secret Lair war, dann hat sich das super verkauft, dann wurde es ein Set mit, erstmal wurden es Commander Decks mit Warhammer 40k und Doctor Who, dann wurde es ein Booster Set und Commander Decks mit Herr der Ringe, die teilweise auf Magic Arena kamen. Und dann musste es ja Standard sein, damit es halt für alle relevant ist. Das heißt, es muss in allen Formaten gespielt werden. Und dann haben sie es aber nicht hinbekommen, dann doch alles umfänglich zu sichern anscheinend. Also ja. Man kann natürlich nur mutmaßen, der Artikel sagt jetzt nicht, warum sie das nicht geschafft haben. Aber man weiß ja auch schon von eben den Warhammer 40k-Sets und auch Doctor Who, dass es so ein bisschen schwierig war, die zu digitalisieren. Es gab die ja erst gar nicht auf Magic Online, obwohl Karten aus den Warhammer 40k-Set oder aus den Commander-Decks relevant für Legacy wären. Es hat super lange gedauert, bis die Karten dann auf Magic Online kamen. Ja. Und dann waren sie nur zeitlich limitiert, auch nur in Form dieser Precons available, was darin resultiert, dass die Karten jetzt immer noch auf Magic Online extrem teuer sind.
Genau, die sind schweineteuer, weil du halt nicht drankommst mehr. Ich glaube halt, dass es sehr viel einfach dieses Lizenzproblem einfach generell ist. Weil Marvel hat ja auch noch, also Marvel hat ja auch Marvel Snap, was ja auch eine Art von Kartenspiel ist, sag ich mal, ganz
ein grob digitales gesagt. Kartenspiel, ja.
Genau. Und dass sie da halt da nicht, also ich weiß halt nicht, ob Wizards Exklusivrechte haben möchte. Ich kann mir das vorstellen, dass das macht ja schon Sinn, dass sie halt sagen, hey, wenn wir ein Artwork drucken, dann will ich nicht, dass das in 2 Wochen in Snap kommt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch gut erklären, dass das Marvel halt nicht hingeht und sagt, hey, unser digitales Kartenspiel, da geben wir jetzt unsere Rechte von ab. Marvel ist nicht mehr gut darin, Rechte von sich abzugeben.
Ja, und das ist halt das ist halt so bizarr für mich, dass sie halt man kann sagen bei dem Warhammer 40k und ich meine, das bist du als Legacy-Spieler schon gewohnt, das zu hören, aber in Anführungszeichen, es ist nur Legacy.
Ja.
Und von wegen, okay, es hat lange gedauert, aber im Endeffekt hat's geklappt und man kann es jetzt damit spielen. So, es war ein etwas schmerzlicher Weg, aber es war ein Weg. Ich bin halt überrascht, dass sie diesen Pain bereit waren, durchzugehen mit halt einem Full-on-Standard-Set. Also ich frage mich auch, was sind das für interne Kosten, die da entstehen, von jeder Karte 2 Artworks zu commissionen, von jeder Karte 2 Titel sich quasi sichern zu lassen, weil jeder Titel, den du ja auch in Magic quasi verwendest, ist ja auch ein Titel, den du in Zukunft nicht mehr haben kannst. Also du könntest jetzt zum Beispiel nicht aus der Warhammer 40k-Geschichte den Charakter Odric irgendwie machen, weil vielleicht brauchst du den Odric-Namen noch mal für eine andere Karte. Das heißt, da brauchst du einen riesen Pain. Also wer hat da entschieden, so, wir machen es trotzdem? Das ist halt der Punkt, wo ich mich halt frage. Also sie müssen sich ja wirklich so viel erhoffen von Universe Beyond Marvel. Und es war ja auch im Mittelpunkt dieser Ankündigung, dieser Zusammenarbeit, war ja auch eine Captain America-Schild und die Spider-Man-Maske und ein Kind, was so spielt und so. Und da trotzdem einzuschlagen und sagen, okay, wir können zwar die anderen 2 Kernsäulen unseres Spiels nicht damit abdecken, aber wir machen es trotzdem und machen uns die doppelte Arbeit. Also, ich weiß nicht. Ich finde das einen ganz, ganz schwierigen Schritt. Vor allen Dingen auch für die Kommunikation, wenn wir in Zukunft von irgendwelchen Turnieren reden und sagen, hey, da ist, keine Ahnung, der Green Goblin, Raging Bully oder sowas drin, müssen wir halt immer im Hinterkopf bewahren, okay, nein, die Karte heißt nochmal anders. Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage mit bisherigen Universes Within Sachen. Wir hatten ja immer so die Hauptkarte und dann die andere Karte, die eine Referenz darauf ist. Das heißt, unten stand dann quasi ja immer der Set SP oder ne, UNX, glaube ich, für Universe Within. Und dann ist gleich und dann die andere Setnummer. Dadurch, dass diese Unterscheidung jetzt aber nur digital und im Paper stattfindet, hast du dann diese ganzen Informationen, du hast diese ganzen Karten designt, aber wird es die auch in Paper geben? Ist dann doch eine Möglichkeit von Universes Without zu haben, dass du es dann draußen hast?
Soweit ich weiß, ist es wirklich nur in Online. Also es wird nicht so sein, dass man die Non-Spider-Man-Version von Spider-Man in Paper hat. Das wird nicht kommen. Auf der anderen Seite ist es halt so bizarr, dass man halt sagt, hey, wir haben das einfach teilweise da und teilweise nicht. Also mich hat das total sprachlos gemacht. Das ist ein absolutes PR-Desaster, meiner Meinung nach. Vor allem, weil man halt jetzt auch weiß, als andere Firmen, man kann es mit Wizards machen. Das kommt ja noch dabei. Man kann jetzt hingehen und sagen, hey, ihr dürft das in Paper drucken, aber nicht in Online. Mhm. Oder andersrum, ihr dürft das in Online drucken, aber nicht in Paper. Das geht ja auch. Warum soll es nicht andersrum gehen? Also Online-Marketing-Rechte sind ganz problematisch im Vergleich zu Non-Online-Marketing-Rechte. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Aber also ich finde es super problematisch. Ich finde es super weird. Und auch irgendwie ein bisschen, wie gesagt, meine erste Reaktion war, ich habe angefangen zu lachen, weil es ist ja so bekannt, dass wir noch zwei weitere Marvel-Sets nächstes, also zumindest wurde das mal von Rasmussen gesagt, zwei weitere Marvel-Sets nächstes Jahr bekommen. Mhm. Was ist denn mit denen? Wird das auch so ein Desaster?
Ja, genau, so steht es halt hier, ne? Dass halt 2025 Marvel Spider-Man as well as future Marvel-Sets will not be coming to digital magic platforms. Ich finde das so bizarr. Und ich stelle mir auch gerade so die einfachen, also das Ding ist halt, was wir auch gesehen haben mit Herr der Ringe, ist halt, viele Leute sehen die Karten, sind excited und sagen, hey, wie kann ich es am schnellsten spielen? Okay, Magic Arena. Mhm. Jetzt war Herr der Ringe natürlich kein Standard-Set, deswegen war es ein bisschen komisch, dann die Leute rüber zu schicken in dann Standard. Aber das ist ja noch verwirrter, wenn du Leute sagst, hey, coole Spider-Man-Karten, ich hab Bock, jetzt Spider-Man zu spielen, ich gehe auf Arena und dann hast du nicht mehr Peter Parker, sondern Steve Baumeister und denkst dir so, hä, was zum Teufel soll das denn jetzt?
Werden sie cool, dass Story du wegen Spider-Man haben? Zu uns gekommen bist.
Ja, genau, und das finde ich halt, ich finde das sehr bizarr. Also ich bin da auch sehr, also mich würde sehr interessieren, was sie jetzt noch bereit sind aufzugeben, also Wizards of the Coast jetzt, um unbedingt mit anderen IPs zusammenzuarbeiten. Weil es hätte sich auch niemand aufgehalten, aus Spider-Man dann trotzdem so ein Herr-der-Ringe-Ding zu machen. Also es muss ja nicht durch Standard durchlaufen. Aber sie haben sich dann entschieden, Standard zu revitalisieren. Jetzt kommt Universe Beyond rein. Aber Universe Beyond kommt eigentlich noch nur halb rein, weil alle Marvel-Sets, also die größte IP, die sie sich jetzt bisher gesichert haben, die wird's halt nicht digital geben. Das heißt, in zwei Drittel von Magic-Arten, die du spielen kannst, wird's nicht stattfinden. War es der Aufwand wert? Also werden die Karten so gut sein? So, ne? Das ist halt alles so Fragen. Sie haben sich hier wirklich auf jeden Fall eine Entscheidung gegeben, die nicht, also damit kann eigentlich niemand zufrieden sein, stelle ich mir gut vor. Also, ja, ich weiß nicht. Immerhin kann man ja sagen, Final Fantasy und Avatar The Last Airbender, da wurden die digitalen Rechte gesichert. Das heißt, man kann mit Cloud Strife und Aang von Avatar kann man auf Arena spielen, aber halt nicht mit den Superhelden, weil so bizarr wie es ist. Aber
so wild.
Naja, gut, ich bin mal gespannt, wie dann so die Preview-Phase sein wird, ob sie dann auch Arena-Creatern dann auch andere Karten zuschicken, als dann die Marvel-Karten.
Oh, stimmt, die Spoiler. Du musstest ja theoretisch bei den Spoilern sowohl die Magic-Karte wie auch die Arena-Karte spoilern.
Ja, das heißt also, du würdest jetzt, wenn das mal mit, sagen wir mal, es wäre jetzt mit Street Fighter passiert, dann hättest du die Preview-Karte Ken, Burning Brawler, aber auch Aisha of Spark and Smoke. Also komplett zwei unterschiedliche Charaktere, wo du sagen kannst, aber keine Sorge, die machen das Gleiche, aber du darfst sie trotzdem nur viermal spielen, je nachdem, auf welcher Plattform du bist.
Ja, oder einmal.
Oder einmal, je nachdem. Ich würde sagen, das soweit Through the Omen Path and Digital Universe Beyond Updates. Ziemliches Update, ich muss sagen, ziemliches Schuss in die eigene Kniescheibe an der Stelle. Ja. Ich bin gespannt, wie die Sets ankommen wird, ob das tatsächlich einen negativen Einfluss haben wird oder ob wir vielleicht jetzt ein größeres Ding draus machen, als es dann im Endeffekt ist, weil die meisten Leute spielen sowieso nur Commander. Trotzdem ist es halt was Unschönes, womit wir jetzt halt in Magic mal wieder mit rechnen müssen.
Ja.
Wie seht ihr das mit den Marvel-Sets? Seid ihr Magic Arena-Spieler und sagt, hey, ich vermisse jetzt schon Spidey bei mir im Klienten? Oder sagt ihr, hey, ist halb so wild, interessiert mich sowieso nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, schreibt es uns in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit den letzte Woche schon angekündigten Commander-Unbans und Bracket-Updates. Wir waren ein bisschen schneller mit unserer Besprechung, als dann das eigentliche Update kam. Deswegen sorry, wenn es in dem Video von letzter Woche so ein bisschen wirkte, als ob wir schon vorausgesehen haben. Aber es zeigt ja auch nur, dass wir mit einigen Sachen gar nicht mal so falsch lagen.
Ja.
Im Endeffekt, wir haben ein großes Update bekommen. Wir haben nicht nur Unbans, aber auch Unbans bekommen und eine ganze Menge Ankündigungen zu der Game Changers Liste. Bevor wir ins Detail gehen, bist du zufrieden mit den Änderungen?
Jein. Also Es gibt einige Karten, die entbannt wurde, über die wir geredet haben, als Big Brains. Es gibt zwei Karten, wo ich sage, das muss nicht sein. Und bei den Game Changern sind sie immer noch dran. Was mich so erschreckt hat, ist einfach, dass sie im Announcement gesagt haben, dass sie für den Rest des Jahres einfach nichts mehr machen werden, außer Notfall-Bannings. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was ich einfach sehe, dass sie keine Bans oder Endbans, außer Emergency-Bannings machen werden, also Notfall-Bannings. Das finde ich sehr schade. Mhm.
Ja, also es ist halt die Frage, ich glaube, also ich habe mir das Video von Garen Verhey, ich habe mir natürlich auch den Artikel durchgelesen von Garen Verhey dazu, aber ich finde es, glaube ich, ganz gut, was er gesagt hat, dass jetzt seit September letzten Jahres Commander sich einiges verändert hat.
Ja.
Und dass sie halt jetzt wieder versuchen wollen, so ein bisschen, ne, diese alte Geschichte von wegen Commander verändert sich nicht viel und wenn dann nur ein kleines bisschen, das wieder so ein bisschen reinzubringen. Ich finde es gut, dass sie die Bannliste evaluiert haben und gesagt haben, hey, die Karten sind vielleicht problematisch, aber problematisch in einem Rahmen, dass man es handeln kann. Und vor allen Dingen, dass sie die Game-Changer-Liste so ein bisschen mehr embracen. Weil ich kann mir auch vorstellen, als das neue System reinkam, dass die Game-Changer, da war man sich noch nicht so ganz sicher, wie die ankamen. Und dann kamen sie tatsächlich überraschend gut an, so als so quasi Semi-Bann-Liste oder mit diesen Karten wollen wir nicht spielen Liste. Und dahingehend fand ich das Update tatsächlich ziemlich gut. Weil ich glaube, dass das Commander-Format-Panel und auch Garen Verhey und Wizards of the Coast auf einem ganz guten Weg sind mit dem Balancen von Commander so ein bisschen.
Alleine, dass sie ja hingegangen sind und halt jede Karte besprochen haben, also zum Beispiel auch Biorhythm, über die wir geredet haben, wo ich gesagt habe, hey, könnte man machen, könnte man nicht, wo dann auch gesagt wurde, hey, also wir haben da stark drüber diskutiert und wir haben da ganz offen und zu jeder Karte auf der Bannedlist wirklich was gesagt, also sogar zu Black Lotus und den Moxen, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen hier nicht so viel dazu sagen, die sind einfach zu strong, finde ich ganz lustig, dass sie da halt tatsächlich ein paar Karten drin haben wie Channel oder so, die halt auch crazy einfach sind. Aber dann sind sie trotzdem über jede andere Karte drüber gegangen und haben eine Argumentation gebracht, warum die Karte noch gebannt bleibt.
Genau. Und ich meine, selbst so Sachen, wo man keine Erklärung braucht, wie halt ne Ancestral Recall, Black Lotus und so weiter, dass man da jetzt nicht nochmal sagen muss, dass das broken ist und Availability auch ein Problem ist, finde ich auch gut, dass sie einfach eine Liste gemacht haben, hey, hierzu sagen wir nix, checkt das schon, ne?
Ja, ja.
aber lass uns mal kurz über die Änderungen selbst drüber gehen. Wir haben 5 Unbans und diese Unbans, die werden automatisch erstmal auf die Game-Changer-Liste gebracht, mit dem Hintergrund, dass die Game-Changer-Liste so eine Semi-Bann-Liste bleibt. Das heißt, Dinge, die von der Game-Changer-Liste irgendwann gebannt wird oder im Zuge der Emergency-Bannings auf einmal irgendwie rauskommt, das war ja doch ein riesengroßer Fehler. Alle Karten, die hier drauf sind, da sollte man nicht überrascht sein, wenn sie gebannt werden. Und diese unbannten Karten sind Gifts Ungiven, Sway of the Stars, Braid's Cabal, Minion, Coalition Victory, hey, wir haben es geschafft, und Panoptic Mirror. Wir haben auch eine Begründung zu jedem gleich bekommen. Du schüttelst schon den Kopf für Panoptic Mirror. Was ist denn, warum glaubst du, das war ein Fehler, die zu ändern?
Die Karte ist absolut, hier in Rissig, Entschuldigung, aber die Karte ist grenzdebil. Es ist wirklich der Punkt, dass ich habe diese Karte gespielt, ich habe diese Karte im Commander gespielt, als es noch keine richtige Bandlist gab. Ich habe im Standard dagegen gespielt, ich habe im Extended dagegen gespielt. Ich kenne diese Karte in- und auswendig. Mhm. Und die Argumentation, die ich da gelesen habe, war, ich finde die ganz lustig, deswegen möchte ich die entbannen. Aber die Karte ist so übel, weil du einfach hingehst und einfach, ja, du droppst die Turn 5, Turn 6, machst du einen extra Turn-Spell da rein. Mhm. Ja, dann hast du einfach gewonnen. Und es ist halt, ist so einfach damit, brokene Dinge zu tun, dass die einfach nicht entbannt gehört. Die wird so anstrengend für die meisten Spieler und es wird wirklich so ein, jetzt habt ihr Panoptic Mirror, wenn wir jetzt nicht so nichts tun, haben wir verloren. Und so weiter und so fort. Das ist wirklich der Panoptic Mirror. Auch wenn ich Braids als auch nicht gut finde als Endbann, aber Panoptic Mirror ist ein riesengroßer Fehler.
Ich bin mal gespannt, weil ich habe die Karte noch nicht in Aktion gesehen. Und ich meine, als Game Changer taucht sie ja, wenn dann nur in Upgraded, also in Bracket 3 oder 4 halt eben auf oder natürlich CDH. Und die Argumentation ist ja auch so ein bisschen, du zahlst 5 Mana für ein Artefakt, was erstmal nichts tut. Dann zahlst du noch mal 5 Mana, um einen Time Warp oder einen ähnlichen Effekt drunter zu legen. Ich meine, du könntest auch einen anderen Spell drunter legen und den dann immer wieder aktivieren. Genau, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob das halt so ein bisschen wie Coalition Victory. Wenn du da hinkommst, hast du es nicht auch irgendwie verdient zu gewinnen. Hm. Gerade in höheren Power-Level. Und das ist so ein bisschen was, wo ich halt so ein bisschen im Wait-and-See-Modus bin. Ich find's erstmal gut, dass sie Sachen auch entbannt haben, weil ich denke, eine schmalere Bannliste ist besser. Und halt,
ich dachte, ja, weil du so viele Gifts an Given hast.
Gifts an Given, genau, ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das ist tatsächlich so lustig. Das war immer so eine Karte, die auch in so Spellbook Jace und sowas einfach mit drin lag. Und ich dachte mir so, okay, ich spiel's nicht in Pioneer, in Modern wird's auch nicht gespielt. Wo soll ich das denn spielen? Commander ist es gebannt. Und jetzt ist es ein Gamechanger. Und das finde ich auch ziemlich gut, weil wir haben auch in der letzten Woche gesagt, dass die Karte sehr ähnlich ist mit Intuition, die jetzt auch auf der Gamechanger-Liste ist. Und ist quasi, du hast jetzt endlich beide Karten in einem Spot, wo sie ähnlich problematisch als anerkannt werden. Ja. Und das finde ich eigentlich eine gute Herauskommen. Also, dass man da halt wirklich sagt, okay, wir eben so ein bisschen die problematischen Karten so ein bisschen ein. Braids finde ich auch stark. Ich habe da den Kommentar gelesen von Tim Gettke auf Instagram als Reaktion darauf, sagst du so, ich weiß nicht, ob man mich mit Braids allein lassen sollte. Nee, ich glaub, der denkt so, ich kann nicht.
Das ist halt
nicht
das Braids ganze Deck dann. Ist Fast Mana und Braids. Und damit gehst du den Leuten so auf den Sack, dass du einfach gewinnst, weil jeder den Tisch verlässt. Und das Problem ist einfach, wenn du so einen Commander hast, dann ist das wie als würdest du einen Leovold hinlegen. Der ist gebannt. Und trotzdem wusste jeder, wenn jemand einen Leovold am Tisch gelegt hat, okay, mit dir möchte ich kein Magic spielen. Und das ist dasselbe mit Braids. Wenn jemand wirklich so krank ist, diese Braids dahin zu legen, dann hast du keine, also.
Das ist schon eine Ansage, definitiv.
Ja.
Aber das ist halt, darauf kommen wir vielleicht am Ende nochmal, dass diese Diskussion über Legendary Creatures auf Gamechanger-Liste, ja oder nein, oder gebannt werden, ja oder nein. Grundsätzlich haben wir auch eine ganz große Edition von Karten, die keine Gamechanger waren, die auch nicht gebannt waren, aber die trotzdem jetzt als Gamechanger hinzugefügt worden sind. Und ich habe hier mal ganz frech die Sortierung von der Command Zone übernommen, die das so ein bisschen eingeordnet haben in vier große Kategorien. Zum einen wären da die Tutoren, die jetzt alle, also die wir jetzt nennen, die kommen jetzt alle auf die Gamechanger-Liste. Das heißt, wenn ihr Bracket 3 spielt, müsstet ihr gucken, ob ihr noch bei euren Gamechanger 3 oder weniger drin seid. Ansonsten seid ihr quasi in Bracket 4, laut der offiziellen
Best Erzählung. Bracket.
Genau, und dementsprechend die jetzt hinzugefügten Karten sind einmal Gamble, also das rote Tutoren, wo du random wieder was abwirfst. Worldly Tutor, das war ein Kandidat, der war sehr heiß diskutiert. Crop Rotation habe ich hier mit einem Fragezeichen markiert, weil ich glaube, die haben es auch teilweise in Precons geprintet. Und naja, müssen wir mal gucken. Intuition, habe ich eben schon gesagt, so ein bisschen Gifts Ungiven, nur auf Reserved List. Und Natural Order, halt auch ein sehr starker Finisher, wenn man ihn richtig einsetzt. Wie findest du die Auswahl von den Tutoren? Gibt's da was, wo du sagen würdest, hey, das passt irgendwie nicht so in das Bild, wie es mir für, also, wenn man normalerweise bei Commander sagt, hey, ohne Tutoren, meint man damit diese Karten?
Tatsächlich. Und zwar literally alle davon, inklusive, und da weiß ich, eckig ein bisschen an, inklusive Crop Rotation. Denn für mich sind Tutoren alles, was kein, nicht nur Basic Lands raussucht. Also, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir spielen ohne Tutoren und jemand sagt, hey, hier ist meine, mein Overgrown, wie heißen sie?
Overgrown Tomb oder?
Nee, Wild Grove.
Ach so.
Wild Grove oder irgendwas oder von mir aus auch Nature's Law oder sonst was. Okay, crazy, go for it, hab Spaß, das sind für mich keine Tutoren. Crop Rotation ist ein Tutor für mich, weil es kein Ramp-Spell ist, sondern es ist halt so ein, du opferst halt was und suchst dir effektiv eine Karte raus. Die ist limitiert auf ein Land. Und wenn sie limitiert ist auf ein Land, dann darf es auch limitiert auf eine Kreatur sein. Mir persönlich fehlt tatsächlich Herstellung da drauf. Als eine sehr gute Karte, die halt Artefakte sucht.
Ja.
Und es gibt ja auch so schon sehr viele Tutoren, die da drauf waren. So Idyllic tut nicht, Idyllic der Enlighted Tutor und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich die Auswahl sehr gut. Vor allem finde ich es gut, dass sie Game Changer sind.
Ja.
Weil es ist so interessant, wenn du dann in Bracket 3 unterwegs bist. Also Bracket 3 wird, glaube ich, das interessanteste Bracket überhaupt werden. Weil du kannst dich dann entscheiden, ob du als Game Changer, du darfst drei Game Changer haben und du darfst dann auch ein paar Tutoren spielen. Ob du dann eben hingehst und sagst, hey, ich nehme Game Changer 1 ein rein und zwei Tutoren für den Game Changer, was einfach eine spannende Situation ist, um halt Karten im Singleton wieder richtig wertvoll zu machen.
Auf der
anderen Seite nimmst du sie halt aus dem Bracket 1 und 2 raus, wo eben solche Karten meiner Meinung nach zu powerful sind. Wohingegen halt sowas wie ein Idyllic Tutor für 3 Mana suchst du dir eine Enchantment raus, einfach sehr langsam ist und auch Herstellung theoretisch da auch sehr langsam ist und deshalb okay ist. Und das ist halt so ein ganz interessanter Punkt einfach, dass du in Bracket 1 und 2 irgendwelche anderen Tutoren jetzt nehmen musst, die halt wack sind, die irgendwo schwächer sind oder irgendeinen anderen Twist haben oder irgendwas Besonderes haben oder irgendwie schlechter oder nicht schlechter, anders sind tatsächlich und nicht die Ideallinie fahren. Und das finde ich sehr geil am Bracket 1 und 2 in dem Moment. Hm. Aber das zeigt auch, dass Bracket 3 einfach das Interessanteste werden wird.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Sie haben explizit in dieser Ankündigung gesagt, sie ändern jetzt nichts an der Struktur von den Brackets. Auch wenn die Struktur von den Brackets jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass sie niemals sich ändern wird, sondern es kann tatsächlich sein, dass sich noch irgendwas ändern wird. Und da kommen wir später, Thema Solring, vielleicht noch ein bisschen drauf, dass da auch was im Gespräch ist, was ich vielleicht nicht ganz unterstütze, aber kommen wir auf jeden Fall nachher noch zu. Ich finde es tatsächlich mit Crop Rotation, ich finde es okay, dass es drin ist, gerade mit dem Hintergrund, dass wir sehr viele andere Non-Basic-Land-Tutoren jetzt auch drin haben, wie halt sowas wie Urza's Cave, was du für 3 Mana sacrificen kannst für ein Land. Du hast auch so Sachen drin wie Arch Druid's Charm, was dir auch ein Land raussucht. Das einzige Problem, was ich mit dem Game Changer Edition mit Crop Rotation habe, ist, dass viele der besten Targets sind auch schon Game Changer. Also Ancient Tomb, Field of the Dead, Spoiler, ist auch jetzt mit drauf. Glacial Chasm, was eigentlich exklusiv als Tutor-Target auf der Game Changer-List drauf ist. Auch Gaia's Cradle oder sowas, das sind ja alle so, Sarah Sanctum, all diese Karten, die du dir, mächtige Länder, die du dir raussuchen kannst, mit Crop Rotation, die sind schon irgendwie Game Changer und dementsprechend habe ich jetzt nicht den Need gesehen, Crop Rotation auch noch als Game Changer zu machen, auch wenn ich weiß, dass man damit, also zum Beispiel in meinem Mazes End Deck habe ich damit da noch Mazes End gefunden, das ist auf jeden Fall richtig. Aber ja, es ist halt so ein bisschen, wo ich denke, Crop Rotation ist jetzt nicht das Erste, was ich denke, wenn ich sage, in Commander sind Tutoren ein bisschen zu stark. Aber ich sehe natürlich ein bisschen die Argumentation. Ne?
Es ist halt dasselbe, wie wenn du hingehst und sagst, hey, du nimmst in Grün zum Beispiel einfach einen Warring-Klecks. Ja? Ja. Oder du nimmst in Grün einfach noch auch so ein ganz Ding. Du hast halt sowas wie einen Kraterhof oder so.
Ja.
Und du gehst halt hin und sagst, okay, du nimmst, das kommt der Natural Order zum Beispiel, du nimmst die Natural Order als Game Changer, um zum Beispiel einen Warring-Klecks zu holen. Und das ist das, was ich gerade eben meinte, dass du eben 2 Game Changer-Tutoren nimmst, um einen Game Changer safer rauszubekommen.
Mhm.
Deswegen finde ich das so mit Crop Rotation auch ganz gut, gerade wenn es halt in Richtung eben von Mishra's Workshop oder von sowas geht oder Field of the Dead, dass du halt einfach einen Tutoren hast für den Game Changer, weil ansonsten, und die dürfen auch gelber Game Changer sein, weil das ist ja dieses Game Warping-Ding. Ja. Wenn du dann sowas draußen hast wie ein Field of the Dead, dann haben die anderen ein Problem, das wissen wir alle.
Mhm. Ja. Also ich bin mal ein bisschen gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja. Aber wir gehen mal weiter in die nächste Kategorie, und zwar ist das Kartenverweigerung bzw. Bestrafung. Und das sind hauptsächlich Karten, die einen bestrafen, zu viele Karten zu ziehen mit entweder keine Karten ziehen oder halt Schaden in Form von Narset, Part of Wales, Notion Thief und Orcish Bowmaster. Hull Breacher ist schon gebannt, das heißt, der ist schon draußen. Was sagst du zu dieser Kategorisierung? Im Endeffekt, die Argumentation ist halt so ein bisschen, wenn man Narset sieht, ist der Wheel meistens nicht weit weg. Und man sagt dann, okay, alles klar, ihr habt jetzt quasi alle keine Karten mehr und ich habe alle Karten. Und ähnlich halt Notion Thief als quasi selber Effekt, nur ein Mana teurer, dafür mit Flash. Orcish Bowmaster ist nochmal eine speziellere Version, wo ich vielleicht sagen würde, wenn ich einen von den 3 rausnehmen müsste, wäre es wahrscheinlich Orcish Bowmaster.
Hm.
Auf der anderen Seite, jeder, der mal einen Orcish Bowmaster auf dem Feld hatte, weiß, wie stark der auch sein kann. Also, was ist deine Meinung dazu?
Ich finde es gut, dass die drauf gehören. Da haben wir auch geredet, schon mehrfach auch darüber. Das haben wir sogar in dem Bracket-Video damals gesagt, dass halt Leovold gebannt ist, aber Notion Thief und Asset und Orcish Bowmaster voll okay sind. Und das kann es halt nicht sein. Deswegen finde ich gut, es sind Game Changers, es gehören als Game Changer drauf. Sie sind nicht so broken wie Leovold, weil sie nicht in der Command Zone liegen.
Ja.
Aber sie sind sehr, sehr stark. Und wenn sie draußen sind, haben die meisten Leute ein Problem. Deshalb einfach einen Daumen hoch dafür von meiner Seite aus.
Ja, sehe ich eigentlich auch so. Es sind alles keine sonderlich spaßigen Karten. Wie gesagt, Orcish Bowmaster. Das Ding ist halt, der ist halt 2 Mana, ne? Und halt Flash. Und das macht es halt ziemlich schwierig, nicht zu verargumentieren, dass es ein Game Changer ist.
Und vor allem mit dem Wheel-Effekt.
Ja.
Dann bist du halt ganz schnell mal bei 7, 14, 28 Damage, die du schießen kannst, plus du kriegst dann 28 Ork.
Alles Instant Speed, wenn du willst.
Genau. Und das ist halt ein bisschen drüber.
Die nächste Kategorisierung ist so ein bisschen Ressourcenmaximierung, sowohl im Mana als auch im Card Draw. Darunter fallen Seedborn Muse, Mishra's Workshop, Food Chain, Consecrated Sphinx und Necropotence. Seedborn Muse, Mishra's Workshop und Food Chain so ein bisschen in Richtung Mana. Hm. Also Mana-Maximierung und Consecrated Sphinx, Necropotence ist so excessive Card-Draw einfach. Mhm. Ich weiß, einige Karten davon, gerade Mishra's Workshop und Food Chain, sind ja auch in Legacy oder in Vintage teilweise gespielt, oder?
Mishra's Workshop ist in Vintage gespielt, weil im Legacy verboten.
So
aber Food Chain wird tatsächlich Ding gespielt. Food Chain hat mich ein bisschen überrascht, weil Food Chain ist eine Karte, die halt zum Beispiel in Prosh gespielt wird. Einfach nur, weil er halt damit Infinite geht und Food Chain gar nicht so einfach ist, Commander als Infinite zu spielen. Deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass sie drauf ist. Mishra's Workshop hat mich auch überrascht, weil die Leute sich die Karte eigentlich nicht leisten können.
Ja.
Oder wollen.
Ja, es ist
und Seedborn Muse kann ich verstehen. Also sie haben den größeren Seedborn Muse haben sie gebannt mit den Crewfix. Die kann ich verstehen. Das Problem ist, was ich hier schon wieder sehe, ist, meine Standardfrage ist halt, kommen wir gleich auch noch zu, Solring wo? das ist ein bisschen da. Und die Consecrated Things habe ich halt ewig nicht mehr gesehen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, als die viel gespielt wurde, dass die sehr annoying war und sehr stark. Aber die habe ich halt ewig nicht mehr gesehen und Necropotence tatsächlich auch beide sehr, sehr lange nicht mehr gesehen im Commander, ehrlich gesagt.
Ja.
Deswegen war es so, oh, die gibt's ja noch.
Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage mit Necropotence. Also, das ist halt generell das mit diesen Game-Changern. Ich glaube, die Kategorisierung ist ja, dass man nur sagt, hey, wir wollen sie aus großen Teil aus Casual-Sachen rauslassen. Und ich glaube schon, dass es Food-Chain-Decks in Commander gibt. Nur, dass die üblicherweise nicht bei so einer Convention so casual rausgepackt werden und sagen so, hey, übrigens Food-Chain, ich mache Infinite Mana, so. Dass das halt einfach diese Kategorisierung dient ja auch einfach nur die Sachen noch mal bestimmt in die eine Richtung zu schieben. Und dahingehend finde ich es eigentlich schon gut. Ich habe auch Food Chain und auch Seedborn Muse so ein bisschen, also Seedborn Muse am ehesten noch im Blick gehabt, weil die wurde doch, glaube ich, sogar noch in hier Taki Dragonstorm reprinted.
Ja, genau.
Wo es halt auch, wo sie dann auch gesagt haben, sie wollen in den Bracket-Beschreibungen so ein bisschen die Precons rausnehmen, weil sowas macht es dann halt irgendwie komisch. Und eigentlich soll Bracket 2 das Precon-Level sein, aber jetzt haben wir quasi mit Absan Armor, mit Seedborn Muse ein Game-Changer drin, das heißt, das muss ja eigentlich Bracket 3 sein und bitte?
Nicht nur da, also es gibt ein paar von den Karten, die da drauf sind, die einfach mittlerweile, die in Precons drin sind. Auf der anderen Seite finde ich das auch gar nicht schlimm, zu sagen, dass Precons auch mal Bracket 3 sein können, weil das ist ja eben genau der Punkt, nur weil du Bracket 3 bist, heißt das ja nicht, dass du automatisch ein stärkeres Deck bist, sondern du bedienst dich in einem anderen Kartenpool.
Ja.
Es gab ja gerade am Anfang, als die Leute noch nicht gerafft haben, und das tun sie teilweise immer noch nicht, wofür diese Game-Changer-Liste da ist. Sie ist nicht dafür da, um dich irgendwie um die Nase zu führen oder zu sagen, das sind die brokenen Karten, der Rest ist vollkommen okay. Das ist nicht so. Und es gibt da draußen eine Menge Leute, die halt irgendwie versuchen, Bracket 1 oder Bracket 2 zu brechen mit irgendwelchen drei Karten unendlich Kombos, weil es steht ja beides mal nur drin, nur zwei Karten unendlich Kombos sind ein Problem. Einfach nur um zum Brechen, um zu zeigen, seht ihr, das Bracket-System ist voll dumm von Wizards. Und da sage ich halt, nee, es ist halt eine andere Intention dahinter. Man versucht halt zu sagen, hey, ich spiele Bracket 3, was sind meine drei Game-Changer? Übrigens, ich habe Food Chain drin. Und jeder so, du spielst Porsche, du hast noch Food Chain, du hast noch Unendlich-Kombo. Okay, fein. Also noch nicht Mana-Kombo. Okay, fein. Und man will einfach nur mehr ins Gespräch kommen, um in diese Rule-Zero-Talks ein bisschen zu streamline und ein bisschen in den Deckbau einzugreifen. Aber halt, die Intention mit dem Deckbau steht halt nicht an erster Stelle. Und für viele Leute, die das Bracket lesen, die das sehr negativ auslegen, die denken halt, okay, das muss gebrochen werden, damit Wizards merkt, was für eine Quatsch sie machen. Und ich hänge da und sage mir, nein, das ist einfach genial, was sie da machen, einfach weil die Leute besser ins Talken kommen.
Total. Es bringt halt einfach nur so dieses so gerade bei so Shows und so, wenn man irgendwie, auch bei Spelltable, wenn man schon mal irgendwas macht oder sowas, versucht man ja so ein relativ balanced Gameplay-Experience zu haben, die halt auch Spaß macht zuzugucken. Mhm. Und ich weiß auch von ganz vielen privaten Commander-Gruppen, die haben so eine Semi-Bann-Liste, von wegen wir versuchen, ne, Ristic Studies und so weiter rauszulassen.
Solring
zum Beispiel könnte ja auch sowas sein. Und das ist halt genau das. Es versucht so ein Community-mäßiges, so eine Semi-Bann-Liste zu sein, so von wegen, hey, du willst eine eher casual Experience, dann lass die raus und nimm maximal 3 davon. Und wenn du die aber spielen willst und du willst so der krasse Combo-Typ sein, dann gehst du halt in Bracket 4, musst aber doch berechnen, dass die Leute dann eben auch eine Pistole zu einem Pistolenfight mitbringen, so, ne? Und, ja, deswegen, also, man kann das System immer quasi so auslegen, dass man in den Regeln war, wenn man es halt nicht gecheckt hat und weiß, dann ist man halt der Awkward-Typ, mit denen eigentlich keiner spielen will in Commander. Und das war man aber eigentlich schon vorher auch, wenn man Rule Zero sagt, nein, ist ein ganz normales Deck. Und dann hat man irgendwie ein Infinite Combo Turn 3. Aber wir haben noch eine letzte Kategorie, und zwar Salty-Karten, beziehungsweise Sonstiges. Also einfach nur Karten, die ja einfach eine gewisse Reaktion raushauen, von wegen, das changed das Game schon signifikant. Und da haben wir unter anderem Humility, Aura Shards, Teferi's Protection, Deflecting Sword und Field of the Dead. Und ich glaube, diese Kategorie versinnbildlicht ist tatsächlich Humility, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich Spaß hat, Humility zu spielen. Einfach nur, weil es halt so ein Anfang-Play-Pattern ist, weil es alle Gründe, warum du Kreaturen spielst, einfach auf null reduziert. Aber was sagst du zu den anderen Sachen? Also ich war ein bisschen überrascht von Aura Shards, eine Karte, die ich jetzt nicht so häufig gesehen habe.
Oh doch.
Aber glaubst du, dass die Auswahl der Karten hier gut war?
Also Aura Shards habe ich tatsächlich sehr viel in meinem Leben gesehen. Es war eine der Gründe, weshalb ich nie irgendwie ein Pillowforge-Deck gebaut habe, also ein Enchantment-Deck, wo ich versuche, dass die Leute mich nicht angreifen können, oder auch nie auf die Idee gekommen, ein Artefakt-Deck zu bauen. Mhm. Weil eben dieser Punkt mit dem jeder hat einen Aura Shards drin, einfach dazu gesorgt hat, dass ich das gar nicht erst versucht habe.
Ja.
Und es gab ein paar Leute, die bei uns reingekommen sind, die gesagt haben, ich möchte ein Artefakt-Deck spielen. Dann hat jemand Aura Shards gespielt und dann ein paar Tokens gemacht und die sind halt heulend nach Hause gegangen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil die Karte richtig, richtig stark ist. Und ich finde sogar, macht Saltier als Humility, weil Humility geht allen auf den Sack.
Mhm.
Aber Aura Shards nimmt halt eine Person raus.
Ja.
Und das Problem ist, wenn etwas allen auf den Sack geht am Tisch, dann leiden alle darunter und das ist alles so ein, der nervt gerade so ein bisschen.
Hm.
Aber wenn eine Person rausgenommen wird und du bist diese Person oder ich bin diese Person,
ja,
oder irgendwer da draußen ist diese Person, dann geht's einem persönlich auf den Sack, weil alle anderen können ja spielen, nur ich nicht.
Ja.
Und diese Einstellung kann ich sehr gut nachvollziehen und deshalb solche Karten zu nehmen ist auch sehr gut. Hier haben wir wieder eine Karte, die eine der Karten, die einen Precon wieder auf Stufe 3 packt mit Deflecting Sword. Da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, weil ich fand halt, finde Deflecting Sword halt nicht so crazy gut.
Das ist auch so ein kontroverser Pick, finde ich auch, weil
ja, auf der Deflecting anderen Seite hat mich halt mein Chat überzeugt, oder kommen wir gleich zu.
Ja, also ich finde Deflecting Sword ist auch nur ist auch nur dann gut, wenn der Spell, da neue Targets für gewählt werden, wenn der auch gut ist. Das heißt, es skaliert so ein bisschen mit dem Table. Also wenn du einen Burn-Spell oder einen Counter-Spell damit halt forkst oder halt neu ausrichtest, dann ist das halt je nach Gruppe halt okay, finde ich. Also ist es ein Free-Counter-Spell? Und ich verstehe das Argument, dass man sagt, nur alle Free-Interactions, auch sowas wie Force of Will oder eine Force of Negation, dass man sowas auch da reinpackt, so ein bisschen wie dieselbe Argumentation wie Tutoren, weil man Free Interaction irgendwie nochmal separieren möchte oder Leute die Option geben möchte, da halt rauszugehen aus diesem Bereich. Aber ansonsten finde ich Deflecting Sword fast schon der Kandidat, der noch am ehesten runtergehen kann. Aber was hat er in den Chat gesagt dazu?
Tatsächlich werden relativ viele Karten gespielt, wie zum Beispiel Blick in den Abgrund oder so ein Kram. Wo du halt die Hälfte deines Decks ziehst.
Also Peer into the Abyss.
Peer into
the
Abyss. Ein Spieler deiner Wahl zieht die Hälfte seines Decks.
Ja.
Und du verlierst und der verliert Lebenspunkte in Höhe der Ding. Und solche Karten sind halt einfach strange, weil sie halt, es ist schlimmer wie ein Counterspell, weil du spielst die Karte aus deiner Hand, du gibst deinen Mana aus und der Gegner bekommt sie für free.
Mhm.
Das ist halt schlimmer, als wenn sie gecountert wird, wo niemand was von hat. Und das ist eine Argumentation, der ich nachvollziehen kann tatsächlich, wo ich sagen kann, ja, weil du selber halt das Mana ausgegeben hast, das zu machen. Ich muss halt sagen, die Stärke von den ganzen Free Spells ist einfach, dass sie Free-Spells sind.
Ja.
Und da stimme ich dir halt einfach zu. Ja, es gibt welche, die sind nicht ganz so strong. Es gibt auch welche, die müssen da jetzt auch nicht unbedingt drauf sein. Aber grundsätzlich sind sie einfach zu gut, weil sie free sind.
Ja.
Und deswegen gehört es da auch einfach mit drauf. Aber gleichzeitig sind es halt auch Karten, die sehr große Probleme auf dem Tisch machen. Wenn du auf einmal deinen Winning-Spell hast und Spieler einer Wahl alle Kreaturen kriegen +1/+1 und irgendwas und du übernimmst den Spell und dann hängt der Gegner dann und sagt, ja, okay, dann halt nicht, aber du bekommst halt selber was davon. Das ist halt ein Problem.
Ja. Also ich bin mal gespannt. Also sowohl Aura Shards habe ich nicht gesehen, aber wenn man es halt liest, denkt man sich schon, ja, okay, macht schon irgendwie Sinn. Das ist schon sehr oppressive so. Wie sich das halt so entwickelt. Teferi's Protection war tatsächlich auch so ein Fall, wo ich auch dachte, also so, ich glaube, ich habe ein bisschen, denke ich mir so, ah, wirklich ist das so schlimm, wenn Karten defensiv gespielt werden oder hauptsächlich defensiv gespielt werden, wenn die auf der Game-Changer-Liste ist. Auf der anderen Seite hatte ich schon genug Matches, wo jemand eigentlich gewonnen hätte, wenn nicht ein Teferi's Protection da wäre und der Spieler dann danach quasi den eigentlich Gewinner dann quasi rausnimmt. Und das ist, glaube ich, die Definition von Game Changer, ist wirklich, wenn eine Karte das gesamte Game changed, sozusagen. Von daher verstehe ich es schon. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das halt Deckbau beeinflussen wird, weil es gibt ja Alternativen zu Ward Protection, so Guardian of Faith oder Dawn of the Day of the Dawn oder so, das ist Bloombarrow, diese Zwei-Mana-Karte. Also da gibt's auf jeden Fall ein paar Alternativen, die man irgendwie dann auch spielen kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Er hat nur ein paar offen, also erstmal, wir haben noch zwei Karten, die nicht mehr auf der Game-Changer-Liste drin sind. Trouble in Pairs und Trinisphere. Beides eigentlich okay, oder? Müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wenig Play gesehen. Also Trouble in Pairs ist sogar noch eine recht faire Karte dafür, was sie halt dann eben macht. Aber sie haben noch so ein bisschen eine Diskussion geöffnet um Karten, warum sie nicht als Game-Changer reingenommen werden. Und da gibt's halt so ein paar Punkte wie Farewell, Mana Drain, The Great Henge, Mystic Remora, Time Twister, Wheel of Fortune, Grave Pact, Dictate of Erebos und Solring, wo sie alle gesagt haben, hey, momentan noch nicht, wir beobachten es weiter, ob das halt Game-Changer-Charakter haben wird. Und ich weiß, dass du eine Meinung hast zu gerade einen Mana Rock. Wie findest du die, also sie sagen ja hier von wegen, sie haben auch schon das Argument gehört oder das Argument im Komitee rumlaufen lassen. Du sagst, Solring wird Game Changer, aber durch alle Brackets hinaus darfst du einen Game Changer drin haben, so dass quasi alle alle Precons und so weiter, alle, die einen Solring spielen wollen, können ihn spielen. Und wenn du eine andere starke Karte haben möchtest, musst du auf den Solring verzichten. Wäre das was, wo du sagen würdest, das könntest du sehen als Schicksal für Solring?
Ja, fände ich tatsächlich ganz sweet, einfach als Sonderregelung mit reinzunehmen, zu sagen, hey, das ist einfach der Punkt. Wenn du den mit haben willst, dann spiel ihn. Aber gerade Solring ist halt ein absoluter Gamechanger. Also, um das begreiflich zu machen, ob ich einen Solring Turn 1 spiele oder nicht, change das Game in einer Art und Weise, wie keine andere Karte sonst, die aktuell im Commander erlaubt ist. Meiner Meinung nach. Und das finde ich halt wirklich, wirklich krass. Aber das Problem ist, dass sie sich halt so embraced haben an Solring, dass er in jedem Commander-Deck drin ist. Es gibt tausende Versionen, Secret Lair und sonstigen Kram damit. Und dass sie den praktisch nicht rausnehmen können. Und wenn du halt sagst, hey, jedes Deck darf einen Game-Changer haben, finde ich das vollkommen fein, wenn Solring dann der Game-Changer ist, den du hast.
Ja.
Weil wenn du ihn hast und wenn du ihn Turn 1 spielst, dann ist er extrem broken. Und das finde ich halt krass. Aber da gibt es auch einige andere von der Liste, die sie da draufgepackt haben, wo ich zwischenzeitlich so dachte, so, okay, what the actual, weißt du, sowas wie Farewell zum Beispiel. Farewell geht mir einfach so hart auf die Nüsse.
Farewell wäre für mich auch ein Gamechanger, aber
absolut.
Ich bin auch sehr salty, was das angeht.
6 Mana, ich resette das gesamte freaking Board, außer meine Drecks-Planeswalker, Entschuldigung.
Ja.
Ist einfach nicht okay. Und dann hinzugehen und sagen, ja, das kostet ja 6 Mana. 6 Mana ist nichts im Commander. Ein Argument zu sagen, oh, das kostet 6 Mana, um das Board zu resetten, ist halt wie zu sagen, ja, das kostet halt 1 Mana, dir 3 Schaden oder 5 Schaden ins Gesicht zu schießen. Die musst du auch erstmal haben. Es ist einfach, es ist so eine nervige Karte und vor allem ist es so einfach, sie zu benutzen.
Ja.
Und das finde ich ja, das wiederhole ich ja immer wieder, sobald wir über Game Changer reden, ich finde halt diesen Deckbau-Aspekt sehr geil,
ja,
eine andere Karte zu nehmen. Was ist die zweitbeste Removal-Karte nach Farewell? Und dann unterscheiden sich auf einmal schon die Geister.
Mhm.
Der eine sagt, das ist Wrath of God, der andere sagt, nee,
wegen
Cycle-Effekten.
Austere Command ist so
genau,
ein bisschen
Command oder. Und es ist für jeden was anderes, ja, auf einmal. Aber wenn alle sagen, was ist denn der weiße Beste? Ja, Farewell.
Ja.
Und dann ist das für mich eine Karte, wo ich sage, dann
total
muss die eingeschränkt werden.
Und es geht auch ein bisschen einher mit anderen Karten auf der Game-Changer-Liste. Also ja. Aura Shards haben wir eben drüber gesprochen, das shuttet halt Enchantment und Artefakte Deck down. Und was macht das auch? Übrigens Farewell. Wenn du einmal davon gehittet wirst, übel, dann ja, ist es halt einfach, ist alles geexcelt.
Genau. Wenn es irgendwie Grave Shard wäre.
Genau, aber darüber hinaus kommt ja auch noch, nicht nur Artefakt- und Enchantment-Decks sind davon betroffen, die werden outgehated mit Farewell, sondern eben auch Graveyard-Decks. Und das ist halt, selbst wenn du ich habe zum Beispiel das Deezer the Restless, mein Tamogolf Junt Midrange Commander Deck. Und da habe ich ja halt zumindest dann noch die Hoffnung so, okay, vielleicht kann ich mit dem Friedhof irgendwie was wieder rausholen, reanimieren oder so. Nee, Farewell ist einfach okay. All deine Tamogolfs in den großen grünen Bosos sind weg. Und du kommst ja auch nicht mehr ran. Also viel Spaß mit dem Rest
of the Game. Und selbst wenn du einen ziehst, ist der halt 0-1.
Ja, genau. Und deswegen ist es halt, also ich würde ein Argument für Farewell sehr stark sehen. Also wenn wir die Fairies Protection drauf haben und Sway of Stars und Aura Shards, dann gehört da Farewell eigentlich mit drauf.
Ja, absolut.
Ansonsten sind so Sachen drin, wo ich sagen würde, okay, Mana Drain sehe ich eigentlich nicht. Ist einfach quasi ein weiterer Counterspell und du kriegst halt extra Mana. Es ist sehr stark, auf jeden Fall, aber glaube ich, kein wirklicher Gamechanger. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie beim Thema Time Twister und Wheel of Fortune, das sind beide so die cleansten Effekte von Wheel Effect, dass sie da nicht so ein bisschen auf das Argument Availability reingegangen sind, weil es sind beides Karten von der Reserved List. Time Twister ist
Time Twister sogar P9.
Ist sogar Power 9, genau. Und das ist halt sowas, wo ich halt auch denke, wäre ja eigentlich angebracht, das dann auch quasi mit aufzunehmen, einfach nur aus dem Availability-Grund, damit du halt sagen kannst, du willst ein Wheel spielen, so dann musst du theoretisch nicht so viel Geld ausgeben oder mit Wheel of Misfortune oder anderen Alternativen arbeiten. Und man hätte halt eine klare Abgrenzung auch vom Budget her. Aber klar, es ist immer noch Wizards of the Coast, sie können keine Entscheidung treffen für sekundärer Marktgedöns. Aber da hätte ich mir einen Satz zu gewünscht tatsächlich.
Ja, ja, das haben sie aber bei manchen Sachen waren sie ein bisschen nebendran. Mit dem Kraterhuf genauso.
Ja.
Wo ich halt sage, ja, die Karte beendet das Spiel. Ja, sie kostet 8 Mana. Ja, sie kann rausgecheatet werden. Aber es geht dabei nicht darum, dass das Kraterhuf einfach so broken ist oder so. Das ist eine gute Karte, keine Frage. Ja. Und es ist auch ein Game-Ending-Effekt. Aber ist das nicht auch ein Game-Change, meiner Meinung nach? Ja. Wenn du hingehst und sagst, okay, ich gewinne jetzt, dann ist das für mich auch ein Game-Changer. Und das Problem an Kraterhuf-Behemoth ist genau dasselbe, was ich zum Beispiel bei Farewell habe. Die Leute, wenn sie grün haben und Token haben, an welche Karte denkst du? Ja, an Kraterhuf-Behemoth. Das ist mein Finisher, deswegen nehme ich den rein. Warum nimmt man dann nicht und sagt, Natural Order und Kraterhuf-Behemoth sind beides Game Changer? Und wenn du 3 Stück spielen willst, hast du eben nur diese beiden Möglichkeiten. Aber wenn du was anderes spielst als Winner-Option, wenn du halt irgendwie einen 5-Mana Overrun-Effekt, alle kriegen +3/+3 und Trampel mit Korwald, Korma, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, einfach, weil die keiner spielt mehr. Und das ist halt der Punkt, warum nimmst du da nicht sowas dann rein, wenn das hier ein Game-Changer wäre? Das finde ich zum Beispiel, da gerade auf BMOF hätte ich mir so sehr auf der Liste gewünscht.
Ja, ich glaube, er ist von den Finishern, weil er jetzt auch nicht in CDH oder so viel gespielt wird, ist er, glaube ich, noch der casualste Finisher. Ja, klar, er ist ein starker Finisher, aber auf der anderen Seite ist es halt
spielen mir halt so viele Leute den.
Ja, das vielleicht auch. Aber ich meine, na, das ist halt die Frage, ob man das halt mit reinnehmen möchte. Aber ich meine, die sind auf jeden Fall bereit, einiges an der Game-Changer-Liste zu machen und sind auch bereit, jede Karte auch zu evaluieren, weil auch selbst Karten, von denen ich noch nie so viel gehört habe, wie Arms Collector, wird ja reingenommen, weil es einfach nur ein ähnlicher Effekt ist wie Notion Thief, nur halt in Weiß. Und sie sagen halt, okay, der ist zwar ein ähnlicher Effekt, aber es denied den Card Draw nicht und du kriegst halt selber Card Draw. Also es ist so ein bisschen so dieses Balance-mäßige, was Weiß halt eben hat. Und es ist halt nicht in den üblichen Farbkombinationen wie Narset Wheel. Von daher ist der halt eben fein. Aber sie haben noch darüber hinaus so ein bisschen weiter gesagt, es wird keine Updates geben bis nach der MagicCon Las Vegas, was Mitte des Jahres ist. Und du hast es eben schon gesagt oder vorhin gesagt, Es werden keine weiteren Bannings kommen in 2025, außer Notfall-Bannings. Sie haben hier den Nadu-Fall genannt, dass eine Karte so nicht intended rauskommt oder man jetzt auch zum Beispiel merkt, die Karten, die jetzt entbannt worden sind, die sind doch viel schlimmer, als man gedacht hat. Notfall-Bannings sind auf jeden Fall drin, aber sie planen keine weiteren Bannings. Und noch ein Wort zu Jeweled Lotus, Dockside Extortionist und Mana Crypt. Diese werden dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr angerührt. Sie diskutieren drüber, aber das Komitee oder das Format-Panel sagt, dieses Jahr auf gar keinen Fall nicht. Es wird auch keine weiteren Anpassungen dahingehend geben.
Und aber wenn, wenn, dann wählt es der Jeweled Lotus.
Ja, also sagt zumindest Gavin Verhey, dass er sagt, hey, den sieht er doch am ehesten, weil es halt so ein also so ein einmaliger Burst halt eben ist. Aber das soweit, das Update. Wie gesagt, ist ein großes Update. Es gibt viel zu diskutieren, aber ich finde es auch schön, dass sie sich die Zeit nehmen, jetzt so viel reinzunehmen. Sie sagen auch als nächstes, jetzt haben sie die Bannliste durchgearbeitet. Als nächstes geht es jetzt ein bisschen darin, die Brackets weiter auszudefinieren und ein bisschen mehr das Philosophiedokument anzupassen auf das, was Commander jetzt ist. Und ich habe es eben schon mal gesagt und ich finde es auch gut, dass es Gavin Verhey jetzt nochmal erwähnt. Commander ist halt ein langsam sich drehendes Format. Das ist ein Eternal-Format, das ist das beliebteste Format. Da sollte man jetzt nicht auf Hauruck so viel auf einmal machen, wie es vielleicht in der Vergangenheit gemacht worden ist. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall soweit echt zufrieden mit der Arbeit vom Commander-Format-Panel. Ich bin gespannt, was noch halt von Convention-Erfahrungen so kommt, wie die Brackets funktionieren. Bisher waren sehr viele positive Stimmen dabei. Negative fand ich jetzt, sind sehr schnell abgedriftet in dieses Mimike von wegen, ich kann ein Bracket 1 Deck bauen, was sich Turn 3 mit einer Combo killt. Und so, ja, okay. Applaus, du hast es geschafft, so, ne. Ist halt ein bisschen lame, das Argument, aber, ja. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Wie seht ihr das mit dem Commander-Format-Panel? Wie seht ihr die Commander-Updates? Hat euch für einiges überrascht? Hat was vielleicht was, was euch noch fehlt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer weiteren Secret Lair News, denn wir haben einen neuen Secret Lair Drop angekündigt bekommen mit einer unangenehmen Kehrseite. Und zwar Adventures of the Little Witch, was eine normale Drop ist. Wir haben vier, es ist in der Chaos Vault, muss man dazu sagen. Wir haben vier Karten, Secret Rendezvous, Serenity, Azika's Chariot und Realm Uncharted. Mit den Preisen, die dann doch interessant ist. Wir kennen ja normalerweise die Preispolitik von was sind es, 35 Euro für die Non-Voll-Version und 45 für die Voll-Version? Ja,
30 US-Dollar und 40 US-Dollar.
Genau, das sind halt auf Euro-Preise, genau. Es sind 35 Euro in Euro eben. Und jetzt soll die Voll einfach 65 Euro kosten. Also nochmal ein ordentlicher Price-Increase von, ich glaube, so 25%. Das wurde auch ohne weiteres einfach so gedroppt. Kauft es oder kauft es nicht. Was hältst du von diesem plötzlichen Price Increase aus dem Nichts?
Ich hatte große Angst davor, dass das einfach jetzt Standard wird. Sie haben heute, zum Tag der Aufnahme, zum Glück das neue, den neuen, also zum Glück in Anführungsstrichen, den neuen Ultimate Pencil Drop rausgehauen.
Ja, ich sehe es gerade.
Da sind dann auch wieder 30 und 40 US-Dollar, aber ihr könnt auch für 100 US-Dollar die Erased Foils kaufen. Mm. Und da muss ich halt sagen, das ist aktuell einfach erschreckend. Sie variieren aktuell so ein bisschen drum, was müssen wir den Leuten geben, damit sie mehr Geld ausgeben und wie viel sind sie bereit auszugeben? Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das Adjustment von 30 und 40 Dollar, dass das wahrscheinlich, wenn ich hier den Unterschied zwischen 40 und 100 Dollar sehe, das schon Sprung ist, genau dazwischen, zwischen 30 und 100, würde ja so 65 passen. Und ich glaube tatsächlich, das ist pure Spekulation, ich habe keine Beweise, dieses Secret Lair Super Drop hätte 65 gekostet, hätte sich der andere Rotz besser verkauft. Ohne ein Wort zu sagen, einfach die Preise auf 65 Euro zu erhöhen, finde ich absolut frech. Mhm. Ohne eine Erklärung oder ähnliches. Und wenn sie hingehen und sagen, Metall wird teurer, deswegen
Das Foiling, die Schicht kostet uns zu viel Geld. Das Einzige, was ich mir halt erklären kann mit den teureren Foilpreisen, sind halt wirklich so Geschichten wie halt, dass halt einfach die Foil-Version von Karten häufig deutlich mehr Value liefern. Also ein Foil-Reprint von einer Karte, die noch nie ein Foil-Reprint gesehen hat, kann dann ganz schnell im finanziellen Vergleich in den dreistelligen Bereich irgendwie hochgehen, dass sie das halt versuchen, so ein bisschen auszukontern. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit dieser Drop so der Fall ist, aber selbst wenn, wir haben ja auch schon Erfahrungswerte gesehen, dass selbst dann die Foil-Version aus Secret Lair Drops keinen Einfluss haben auf Foil, auf die Original-Foil-Version. Also das, du kannst es halt nicht Foil mit Foil vergleichen, wenn das eine aus Secret Lair Drop kommt und das andere aus einem Booster-Set, wo Foils nur eine Rarität waren. Wird das trotzdem nicht mehr wert sein. Also nur weil eine Foil, das haben wir hier, Realms Uncharted, keine Ahnung, sagen wir mal, es würde 120 Euro kosten, theoretisch, würde der Wert von dieser Secret Lair Drop ja nicht mehr werden, weil die Foil Realms Uncharted aus dieser Drop wird dann in dem üblichen Bereich fallen. Also
ja, und dann sollte es auch gar nicht so sein. Es sollte nicht hingehen und es sollte nicht dafür sorgen, dass sie auf dem sekundären Markt, den es ja für die angeblich nicht gibt, irgendwie dieser Aspekt erscheint, hey, wir machen das Ding jetzt teurer, weil wir da auch teurere Karten reinpassen. Ich muss jetzt aber dabei sagen, was ich zum Beispiel sehr positiv als Entwicklung finde. Wir hatten das ja im letzten Secret Lair Drop, dass sie bei den Ländern, bei dem SpongeBob immer zwei dabei getan haben. Und in diesem Secret Lair Drop ist auch wieder ein Mountain Forest Swamp Island. Mhm. Und die sind auch jeweils immer zweimal drin. Also kriegt ihr 8 Stück für 30 und 40 Euro. Was immer noch bockteuer ist, keine Frage. Aber zumindest doppelt so viele.
Vor allen Dingen hatten sie nicht eigentlich einen anderen, also hatten wir nicht schon Drops, wo bei jedem irgendwie 5 dabei waren oder so? Also
Wir hatten mal einen, wo, nee, bei jedem 2 war das. Bob Ross war das Beste tatsächlich. Und wir hatten einmal einen, wo du 10 von demselben kaufst.
Ah, okay, das war das. Weil ich hatte das Gefühl, wir hatten dieses Problem schon mal gelöst und jetzt haben sie eine andere Lösung. Ich denke mir so, Moment mal.
Ja. Nee, sie hatten das gelöst, weil sie haben ja diese Insel, auf der man ganz, auf der einige Leute.
Ach so, die Vulva-Insel,
genau, ein weibliches Geschlechtsorgan drauf gemalt, gesehen haben. Und Ich verstehe nicht, wie sie hingehen können und können sagen, hey, 65 Euro. Mhm. Es ist vor allem, auf Twitter wurde nachgefragt und auch auf Instagram wurde ganz oft nachgefragt, habt ihr euch einfach nur verschrieben? Und die Antwort war literally nein.
Ja.
Es ist unser Preis. Und es ist halt was, wo ich sage, oh wow, das war ein Test. Und ich hoffe, dass wir den bestanden haben. Und zwar wirklich entstanden haben.
Ja.
Weil das Secret Lair selber ist halt so ein klassisches Chaos Vault. Chaos Vaults sind auch nicht so wirklich valuable. Die Künstler davon sind teilweise sehr spannend, tatsächlich. In diesem Fall ist es ja als Künstler jemand, der, soweit ich weiß, eine Menge Pokémon-Karten macht.
Ah, ja.
Viel unterwegs ist. Wenn mich nicht alles täuscht, oder das war das Secret Lair davor mit den Pokémon? Es war das Secret Lair davor mit den Pokémon.
Ja, da hatten wir den originalen Artist von so Tour Talk und sowas.
Stimmt. Das war eine andere Künstlerin oder ein Künstler.
Ja, aber nichtsdestotrotz, die Artworks sind großartig.
Genau, also. Die Artworks sind absolut großartig. Sie sehen richtig geil aus. Bin auf Instagram auch direkt der Person gefollowt. Mega, mega geil. Mhm. Und die Karten sind okay. Also Secret Rendezvous muss ich jetzt nicht spielen unbedingt. Aber habe ich im Commander schon gesehen. Serenity ist ganz nett. Realms Uncharted ist eine saugute Commander-Karte und Seeker's Chariot wird hin und wieder mal auch immer noch gespielt. Also es sind okaye Karten. Und ich muss dabei natürlich an dieser Stelle einmal betonen, vielen, vielen Dank, Wizards, dass das erste Mal seit 20 Jahren, dass ihr Legacy erwähnt habt, weil mitten im Artikel gesagt wird, hey, übrigens, da gibt es eine Legacy-Deckliste. Die haben wir hier euch vorgestellt. Da sind alle 4 dieser Karten drin. Und vielleicht oder vielleicht auch nicht, bin ich deshalb hingegangen und ich war kurz überlegen, ob ich das Secret Lair kaufe, aber das war mir dann zu lange, bis das ankam. Vielleicht oder vielleicht auch nicht, habe ich mir all diese Karten jetzt besorgt, die da drin sind, die ich noch nicht besessen habe. Einfach nur, um jetzt am Freitag, an dem Tag, wo ihr das hört, bei uns im F&M das von Wizards vorgeschlagene Legacy-Deck zu spielen, um herauszufinden, ob Wizards wirklich Ahnung von Legacy hat.
Ich bin gespannt. Aber
das fand ich cool tatsächlich, einfach da mal so random das zu droppen. Und ich finde, das können sie auch öfter machen und sagen so, hey, übrigens, es muss ja nicht Legacy sein, sondern es gibt ja in dem neuen Drop auch ganz viele Burned-Karten. Zum Beispiel gibt es einen mit Chain Lightning, Dragon Rage, Gender Lava Spike, Riftbolt's Crew of the Critics. Hätte man auch ein Legacy-Deck draus machen können, keine Frage.
Ja.
Oder sowas wie Monastery Swift Spear, Soulscar Mage, Lava Dart, Mishra's Bubble, wo es halt eher in Richtung Modern gehen könnte. Modern.
Was ja wieder interessant ist, dass sie wieder diese Richtung gehen. Das erinnert mich an die vier Lightning Bolts, die wir mal hatten in der Secret Job. Sowas finde ich halt immer cool. Hier ist eine
Underworld Breach drin, nachdem die überall gebannt wurde, aber.
Ja, okay, aber, ich meine, man merkt auf jeden Fall mit der Kartenauswahl, sie orientieren sich so ein bisschen an halt Metadecks, was eigentlich immer ganz nett ist, mal ausnahmsweise mal so ein, wenn man sich vier davon holt, hat man halt viele Staples halt eben mit einem coolen Artwork. Aber im Endeffekt sind wir da halt wieder in den Superdrops drin, wo einfach ehrlicherweise zu viel rauskommt, als dass wir da über jede einzelne sprechen können. Deswegen
schaut
gerne in die Videobeschreibung, da haben wir euch verlinkt, was momentan zu kaufen ist. Wenn ihr denn daran Interesse habt, wenn euch die Artworks gefallen, dann schlagt gerne
nicht
zu.
Das Ding in Foil.
Kauf nicht in Foil. Nicht also
Adventures of the Little Witch in Foil. Bitte, bitte tut's nicht. Tut's für uns alle.
Das wäre, ja, das fand ich auch auf jeden Fall sehr, sehr komisch, dass sie das gemacht haben.
Ja.
Aber das soweit die Sugilair News der Woche. Und schreibt uns gerne in die Kommentare oder Discord. Wie findet ihr die neuen Drops? Wie findet ihr die Preiserhöhung? Sagt ihr, das ist so gerechtfertigt? Oder sagt ihr, das ist einfach nur Geldmacherei, weil sie gemerkt haben, Foils sind ein bisschen mehr wert als Non-Foils? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Fragen. Ask us anything, oder?
Yes, absolut.
Dann, ask us anything. Eure Fragen beantwortet im Podcast. Marc, wo kommen die Leute denn zu uns in den Podcast mit ihrer Frage?
Ihr müsst eine Menge Geld spenden an, nein.
an Wizards of the Coast.
Wizards of the Coast, indem ihr 65 Euro Secret Layer, nein. Tatsächlich könnt ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes einmal nachschauen. Da ist ein Link zu unserem Discord. Da könnt ihr draufgehen. Wenn ihr dann neu da seid, gleitet unser Bot euch durch die einzelnen Bereiche. Da kommt ihr am Ask Us Anything, am Feedback, an den Turnieren, die großartig sind, die jetzt auch gerade wieder zwei Anmeldungen offen sind, by the way.
Ja.
Für, ich glaube, Pauper und Legacy.
Ich glaube auch.
Und genau, da könnt ihr so, werdet ihr dran vorbeigeleitet, total großartig, total toll. Oder wenn ihr schon im Discord seid, ein bisschen nach oben scrollen, da gibt's den Radio Ravnica-Bereich, da könnt ihr dann auf Ask Me Anything oder Ask Us Anything machen. Und dort könnt ihr dann eine Frage stellen, Enter drücken, nächste Frage stellen, Enter drücken und nicht Romane schreiben.
Genau so. Die eine Frage, die wir da haben, ist zum Beispiel von dem Short King, der fragt, welches Set sollte als nächstes ein Remastered erhalten? Also quasi, was soll nach Innistrad Remastered, Dominaria Remastered, Timeswell Remastered und Ravnica Remastered am besten denn als nächstes kommen? Muss nicht planorientiert sein, könnte ja auch setorientiert sein. Hast du da was, was dir gerade einfällt würde, wo du sagen würdest, hey, das als Remastered wäre geil?
Ich finde Remastered-Sets halt ganz gut, die halt irgendwie sehr, sehr viele Aspekte einfach haben, mit sehr vielen Planes. Mhm. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ich fände ein Remastered Lurwine, Morningtide, Shadowmoor, Eventide. Das wäre noch mal, weil das ist eine Phase, die ich auch in meinem Leben, ich habe nicht viele Magic-Pausen gemacht, eine, und das ist dieses Set gewesen. Und bis heute habe ich so Sachen so, wo mag diese Karte wohl? Ach ja, okay, das ist eine Shadowmoor-Karte. Die Karte ist nice, warum habe ich die denn noch nie? Ach, die kommt aus Lurwine. Also das habe ich ganz, 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 ganz oft, dass das einfach Karten sind, die ich nicht kenne und das Set gefällt mir sehr gut. Dementsprechend, also ich glaube, ich würde dafür stimmen.
Ja, ich glaube, was man vielleicht jetzt noch nicht, aber in Zukunft machen könnte, wäre so ein Universes Within Remastered, wo man wir haben drüber gesprochen, die Spider-Man-Digital-Karten, die dann nicht Spider-Man heißen, aber dass man die reprinten würde und da könnte man gleichzeitig dann noch die Herr-der-Ringe-Karten Universes Withinnen, wenn man möchte. Einfach nur, damit man wieder so ein bisschen das Gefühl hat, man könnte wieder daraus ausopten, was sie wahrscheinlich machen werden. Und man muss auch gucken, wie die Themes zusammenpassen, weil die Remastered-Sets sind ja trotzdem noch immer mit Mechaniken gelabelt. Und ob jetzt Doctor Who Reprints sich mit Fallout Reprints, mit Herr der Ringe Reprints, mit Spider-Man Reprints, ob die sich alle gut zusammenpassen, ist halt eine Frage, aber ich hätte halt schon ganz gerne so ein Orcish Bowmaster oder The One Ring einfach mal in einer Magic-Version. Die können ja auch immer noch so heißen, aber halt dann irgendwie, keine Ahnung, Urza hat der eine Ring gecraftet oder so und der sieht dann so ein bisschen mehr nach Urza aus oder sowas. Fände ich, glaube ich, ganz spannend. Als nächstes von Bernhard Renault, welche Bedeutung haben für euch eure Dayjobs gegenüber Magic-Content? Ich glaube, er meint damit unsere Berufe, die wir machen. Ja, also wir machen ja keine Dayjobs im Sinne von, dass du jeden Tag, also diese Opt-in-Day-Jobs, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern wir haben ja tatsächlich Berufe.
Ja, Alltagsjobs wahrscheinlich.
Genau, normale Jobs. Welche Bedeutung haben sie gegenüber deinem Magic-Content?
Für mich eine sehr, sehr große, weil ich meinen Job unglaublich liebe. Ich liebe mein Team, ich liebe, wo ich hier arbeite. Ich meine, du weißt das ja, du kennst es ja. Und ich habe eine unglaublich tolle Umgebung, in der ich arbeiten kann, in der ich mich nicht kaputt arbeite, aber doch immer wieder gefordert werde, in der ich eine wunderschöne Möglichkeit habe, irgendwie mich auszuleben, in der ich sehr professionell mit Content auch arbeite, also wirklich in einem wesentlich professionelleren Content, als ich das zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel mache, bin ich ganz, ganz ehrlich, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ich es halt beruflich sehr viel professioneller mache und auf jede Kleinigkeit achten muss, wohingegen ich bei meinem YouTube das Ganze so ein bisschen entspannter sehe und so semi-professionell so ein bisschen raushaue und dann, ja, muss nicht 100% sein, 80, 85 reichen auch. Und ich liebe meinen Job, ich liebe alles daran, es gibt mir unglaublich viel Sicherheit, unbefristete Jobs im öffentlichen Dienst sind super selten und halt auch noch gut bezahlt dabei zu sein, ist halt wirklich ein Ding. Ich liebe mein Team, ich liebe alles. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Gleichzeitig gibt es mir auch tatsächlich die Möglichkeit, viel zu machen in Magic the Gathering, weil wir nehmen jetzt gerade Podcast auf, für die Leute, die das Video sehen, sehen dann, hey, ihr seht, ich bin in meinem Büro, das ist mein Büro, in dem streame ich auch und mein Arbeitgeber gibt mir auch die Möglichkeit, das zu tun und das ist sehr, sehr, sehr cool.
Auf jeden Fall. Also ich arbeite gerade bei einem Podcast-Hoster, der und kann da quasi, ich habe vorher bei einer YouTube-Agentur gearbeitet, die YouTube-Kanäle für große Kunden betreut, so RTL 2 und so weiter. Und war da Client Manager, das heißt, war ich da sehr direkt im Kontakt mit unseren Kunden und quasi diesen Job mache ich halt jetzt für Podcaster ein bisschen weiter gespreadet, weil die Leistung, die wir anbieten, ist nicht so individuell auf einzelne Kunden, sondern wir haben sehr viele Kunden und die haben sehr viele Fragen an uns. Aber ich finde es halt schön, wie häufig ich halt innerhalb meines Jobs über meinen Podcast halt eben reden kann, über Radio Ravnica. Also wie häufig ich schon sage, so hey, neben meiner Tätigkeit beim Arbeitgeber mache ich auch noch einen Podcast und das kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen.
Du bist ja auch sehr, sehr Kunde wertvoll. Deines eigenen Unternehmens.
Bitte?
Du bist ja auch Kunde deines eigenen Unternehmens. Genau. Das kann man ja auch einfach sagen. Wir hosten, also wir hosten den Podcast ja auch bei deiner Firma. Ja. Das haben wir auch schon gemacht, bevor du da gearbeitet hast.
Das muss man dabei sagen. Und das war ein Argument tatsächlich, warum ich dann für die Stelle genommen worden bin, dass sie gesagt haben, hey, halt von wegen, ne, du bist schon ein erfahrener Podcaster, du weißt, wie es halt ist, also welche Fragen kommen, was für Probleme auftauchen und konnte das doch schon einigermaßen erfolgreich halt auch einbringen, wo ich dann gesagt habe, okay, hey, an dem Ort war ich auch so und sofort merkst du bei den Kunden, die fühlen sich entspannter, weil sie merken, okay, ich stelle keine dummen Fragen oder so, sondern ich kann halt sagen, hey, ich habe das genauso gesehen, vieles habe ich auch was gelernt, seitdem ich hier arbeite so und ich gebe dir das jetzt weiter. Und das ist eine ganz andere Ebene einfach.
Du hast aber eine andere Bindung, das habe ich auch immer wieder, wenn ich den Leuten dann rede und sage, hey, wir haben hier das Podcast-Studio, wir haben das TV-Studio und ich war selber als studentische Hilfskraft hier und jetzt leite ich den Bums und kann den Leuten das halt auch erklären und sagen, hey, das sind die Gefahren, denen die Reihe läuft, hier müsst ihr aufpassen, das ist wichtig, dass ihr so und so viele Personen seid, alleine ist das doof und so weiter. Das bringt einfach viel mit und wir können damit auch viel für das Content Creation einfach lernen in unseren Jobs.
Definitiv.
Gleichzeitig nehmen wir auch sehr viel aus diesem Magic Content Creation einfach raus in unsere Jobs.
Ja.
Und am Endeffekt muss man sagen, haben wir beide, das klingt jetzt total dumm, aber wir haben beide unsere Jobs durch Magic bekommen. Ist dir das bewusst?
Ja, schon. Kann man so sagen. Also generell, wie viele Kontakte ich nicht hätte, wenn ich nicht den Podcast irgendwann mal gestartet hätte, das ist insane. Also so viele Leute in Berlin, dass wir uns auch kennengelernt haben und es auch quasi, obwohl ich umgezogen bin, auch immer noch Kontakt haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also so viele Sachen sind entstanden durch den Podcast, wofür ich auch mega dankbar bin. Also riesengroßer Zufall, aber es ist halt schon insane, wenn man so sagt. Lass uns noch eine letzte Frage reinnehmen von Mikoto Kato. Dort wird gefragt, in TCGs wird es zu Recht kritisiert, wenn die Meta-Vielfalt und Auswahlmöglichkeiten wegen Win-Maxing redundant gemacht wird. Wenn Win-Maxing redundant machen. Aber wie seht ihr das in Pen-and-Paper-Rollenspielen? Sollte es schon Entwicklern intervenieren oder ist es eine Sache der Spielgruppe? Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wenn in TCGs was schief geht mit der Meta, dann haben wir wie in Pioneer 30% Mono-Red. In Pen and Paper, wo Storytelling eher im Vordergrund steht, wenn da der Barbar auf einmal 30% mehr Schaden macht als alle anderen Klassen, sollte da der Spieleentwickler intervenieren oder ist das sowas, was man dann in der Spielgruppe ausmacht?
Es passiert ja regelmäßig. Es wird ja immer erratert, es kommen Updates raus, es kommen auch, wie gesagt, auch Online-Erraters raus, wo dann gesagt wird, hey, du wirfst keinen W20-Damage mehr, sondern nur noch einen W3-Damage. und so ein Kram. Das gibt es tatsächlich und gehört auch einfach zur Pen-and-Paper-Welt dazu, sofern ich das weiß und mitbekommen habe. Und finde ich tatsächlich auch ziemlich wichtig, gerade im Pen-and-Paper, wo du halt das Problem noch mehr hast wie in Trading Card Games. In Pen and Paper hast du wirklich den Punkt, du kannst sehr viel machen als Spielleiter. Also ich habe jahrelang gespielleitert tatsächlich. Ich bin ein Arsch als Spielleiter. Weil wenn du zu mir halt sagst, du gehst durch die Tür und du würfelst richtig, dann gehst du straight up durch diese Tür. Ja. Und dann ist die danach halt kaputt. Aber wenn du eben sowas in deinem Regelwerk hast, so diese Freiheiten, ist das ganz nett. Aber dann, wenn du da stehen hast, hey, du wirfst ein W20 plus 30, dann steht das da. Und dann wird der Spieler oder die Spielerin dich immer drauf festnageln, wenn du sagst, ja, ich erschwere dir den Wurf, mach mal W20 plus 10, damit es fairer ist. Weil der Mage macht halt vielleicht nur 20 Damage mit seinem absoluten Crit. Dann wird der Spieler oder die Spielerin immer sagen, hier steht aber, ich mach das mehr. Und das ist sehr anstrengend. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir da so eine Möglichkeit haben, das zu intervenieren.
Ja, ich glaube auch, also ich bin nicht so ein Pen-and-Paper-Hobby drin. Ich kenne es ein bisschen aus so Casual-Spielleitung, aber auch hauptsächlich als Spieler. Und ich glaube, Spieleentwickler sollten schon intervenieren, wenn was obviously ein Problem ist. Also wenn sich irgendwas gar nicht lohnt. Also gerade in Dungeons & Dragons Subclasses, wenn jemand jetzt sagen würde, keine Ahnung, Hexblade, Warlock oder sowas würde sich gar nicht lohnen, weil du hängst so krass hinterher. Dann dem Boost zu geben, ist schon ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, als Dungeon Master hat man auch sehr viel Einfluss darauf, Dinge sich trotzdem gut anfühlen zu lassen. Also ich bin auch ein sehr großer Fan von Soft Rulings. Das heißt, dass die Spieler nicht unbedingt immer die volle Ahnung haben, wie viel Schaden sie gerade machen. Und dass man so ein bisschen balancen kann. Also mein Lieblingsbeispiel war, ich hatte so einen One-Shot mal in Studienzeit gedungeon-mastert und hab gemerkt, alle Charaktere machen insane viel Schaden. Also mein Boss-Character, den ich mir eingedacht habe, der so das Finale darstellen sollte, der wäre von jedem ge-one-hitted gewesen. Und da habe ich quasi on the fly einfach quasi mir den Schaden immer notiert und meinte so, der geht ein bisschen in die Knie, obwohl er schon eigentlich dreimal tot gewesen wäre. Also man halt improvisiert und sagt, jetzt gerade fühlt es sich so an, als ob das noch eine Weile dauern müsste.
Ja.
Und natürlich auch immer Vibe-Check mit den Spielern, so von wegen, haben die gerade noch Spaß, weil das ist ja das Wichtigste bei sowas.
Wirklich.
Von daher, man hat sehr viel, also anders wie bei TCGs, wo es halt sehr kompetitiv auf die Regeln ankommt, hat man noch sehr viele Soft-Faktoren in Pen and Paper, um zu sagen, muss jetzt vielleicht nicht ins kleinste Detail gelöst werden, aber man sollte sich der Probleme bewusst sein und als Entwickler, wenn es kritisch ist, auch intervenieren. Aber und
trotzdem kann man in der Spielgruppe halt auch viel machen, ähnlich wie bei Commander, was halt ganz nett ist.
Ja.
Ich muss nochmal Spielleiter. Ich habe da so Bock drauf. Das macht mir wieder so Spaß.
Auf jeden Fall. Aber ja, das soweit zum Ask Us Anything für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in den Radio Ravnica Discord-Server und stellt uns die Fragen. Gebt uns auch gerne Feedback oder beteiligt euch an den Turnieren. Wir haben ganz viele tolle Aktionen da. Ihr könnt eure Lieblingsformate jederzeit zocken, wenn ihr Bock habt und Leute finden. Und damit waren wir auch schon am Ende von Folge 290 von Radio Ravnica. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun auf YouTube, einmal Gamery in meinem Fall, MTG Blackset in deinem Fall. Links dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr den Podcast direkt unterstützen wollt bei Spotify oder Apple Podcasts, gerne 5 Sterne geben, uns da einen Kommentar schreiben. Das Ganze hilft, den Algorithmus eben zu boosten. Wir haben auch Social Media, alles auch in Linktrees bzw. auf deiner Webseite verlinkt. Und darüber hinaus nochmal vielen Dank an Holy fürs Sponsoring unserer Folge. Und ihr könnt die Getränke von Holy genießen bzw. euch anschauen bei weareholy.com/radioravnica und Geld sparen mit den Codes Ravnica10 für 10%, Ravnica5 für 5 Euro für das Probierpaket. Und ihr könnt uns aber auch direkt unterstützen, darüber hinaus, bei patreon.com/gamery. Und das haben die fabelhaften Goldunterstützer gemacht, mit den Namen Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico Carp, Siren, Sascha H., Simonim, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.